wollte ich da seine Hose aufmachen und da guckt, zieht er mich so hoch und sagt so nein. Und ich war so, hä? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht?
Ich hatte aber schon so, glaube ich, damals schon so Fantasies. Mhm. Aber ich habe mich, ehrlich gesagt, gar nicht getraut, darüber nachzudenken, worauf ich stehe.
Ich bin irgendwie verklemmt in meiner Sexualität groß geworden. Mhm. Ich habe mir übrigens auch nie die Frage gestellt, ob ich hetero oder bi oder gay oder irgendwie sowas bin.
Also zum Beispiel, ich habe mittlerweile fast am liebsten Sex während meiner Menstruation.
Endzwanni.
Und immer ein bisschen weniger Lust. Mit Gesine
und Annika.
Leute, ich habe einen Kommentar mal direkt mitgebracht. Einen Kommentar der Woche, haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Ah. Uns hat eine Person geschrieben.
Uwe?
Nee, pass auf. Leute, Gesine Demis hat Profilfoto geändert, aber keine Sorge. Haki und ich got you. Hahaha. Wir ändern nochmal und dann könnt ihr auswählen. Kommentar von Don Pregos.
Kommentar von dir?
Ja, den Kommentar habe ich selber mal geschrieben. Habe ich einen Beschwerdekommentar unter meinen eigenen Podcast geschrieben.
Ja, Leute, also ich
rechtfertige
Aufklärung
jetzt.
Ich rechtfertige mich jetzt. Also, Annika und ich haben diese affengeilen Fotos von uns beiden. Und ich war so, es war ein Sonntag, ich hatte nichts zu tun, ich hatte irgendwie Langeweile, bin so durch meine Fotogalerie gescrollt und dann war ich so, das wäre irgendwie ein geiles neues Cover. Hab bearbeitet und reingestellt.
Na, du hast ja noch mich gefragt, wie würdest du das finden?
Ja, genau.
Ja, würde ich ganz süß finden.
Haki habe ich auch gefragt, na Haki, wie findest du die so? Auch ganz süß. Und dann dachte ich so, alles klar, super, mehr brauche ich eigentlich von euch beiden gar nicht.
Da wird ja ein Schuh draus, hast du dir gedacht, ne? Ja gut, dann machen wir das doch mal. Dann benennen wir uns doch jetzt um. Dann mache ich doch mal ein neues Profilbild.
Ja, ich habe ich sag mal so, ein bisschen Unverständnis geerntet für diese Entscheidung in der N20-WhatsApp-Gruppe. Da war so, Gesine, hast du das jetzt einfach geändert? Und ich war so, ja, ich kann ja wieder zurückändern. Und dann habe ich das alte Bild aber nicht gefunden. Und dann war ich so, naja, so ist es jetzt. Also Leute, wir haben ein neues Cover und es ist auch in schlechter Auflösung drin. Ist euch das auch aufgefallen?
Ja, ich würde das auch nochmal ändern. Und auch eine Person hat geschrieben, ja, aber könnt ihr, weil das kann man auch so machen, dass die
hab
alten
nicht
Folgen
geschafft.
Dann noch das alte Cover haben und die neuen halt die neuen. Ja. Da würden wir uns nochmal doch konspirativ zusammensetzen, damit ihr die Community mal entscheiden könnt und nicht Autokratin Gesine Dem.
Der Community ist das egal, was wir für ein Cover haben.
Das würde ich nicht unterschätzen.
Okay, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr da irgendwie, ist das was Emotionales für euch?
Nee, pass
was
auf.
Was denn? Machen wir eine Abstimmung
ihr geht
oder
einfach, nee, keine Abstimmung, pass auf, ihr geht auf Instagram, ja, macht ihr jetzt mal simultan, macht doch eh alles, ihr hört doch einen Podcast und macht nebenbei noch 1000 Sachen. Geht auf Instagram, jetzt gebt ihr mal ein, genau richtig, N20, tippi, folgt ihr mal sowieso mal rein, weil wir haben jetzt einen Instagram-Account, da wird auch ganz viel Spannendes jetzt noch passieren. Und dann werden wir da posten, was für drei, sag ich jetzt einfach mal so in die Tüte hinein, drei Cover.
Nee, Annika.
Natürlich.
Weißt du, okay, dann machst du halt die Cover, die Leute dann auswählen dürfen.
Ja.
Okay.
Mit
ich habe ja
zusammen.
Das ja schon auf N20 gepostet und abbestimmen lassen, ob die das gut fänden. Die Leute haben geliked, deswegen habe ich gemacht.
Haki, sag doch mal
die
was.
Leute auf Instagram wollen mehr als nur Abstimmung, was wir für ein neues Profilbild machen.
Haki, Star-Producerin, sag doch mal was.
Ich kann nämlich jetzt nicht so äußern.
Okay. Na gut, dann gehen wir mal rein ins Thema.
Ja. Leute, also stimmt nicht ab. Es gibt nichts abzustimmen, aber schreibt gerne einen Kommentar.
Und folgt uns gerne rein. Naja, wir wollten mit euch heute über ein Thema sprechen. Es wird mal wieder ein bisschen spicy. Weil folgendes Szenario war, gestern oder vorgestern saßen Gesine und zwei andere sehr gute Freundinnen von uns. Wir saßen wie die Hühner auf der Stange, auf der Couch.
Die Echten wissen auch, welche Freundinnen
das
sind.
Und haben uns an den Händen gehalten und haben eine neue Serie geschaut. Und zwar eine viel besprochene, Heated Rivalry. Und am Ende der Serie, ohne irgendwas zu spoilern, sind Tränen geflossen. Es war emotional. Mm. Wir waren gepackt. Wir haben uns wirklich.
Es wurde gekreischt.
Es wurde wirklich, ne? Es war eine körperliche Erfahrung mit euch allen zusammen.
Mm.
Und gleichzeitig war es auch ein ganz bisschen wie mit Freundinnen zusammen Porno schauen.
Mm-hmm.
Hast du das schon mal gemacht?
Nicht mit Freundinnen.
Okay, dann. Dann kannst du den Vergleich ja gar nicht ziehen. Oder hast du du hast einfach das Gefühl gehabt, es ist, so könntest du, würdest du dir vorstellen, wie es ist, mit Freundinnen einen Porno zu schauen.
Genau, und für alle, die nicht wissen, was Heated Rivalry ist, das ist eine Serie, eine kanadische HBO-Serie, die kommt jetzt, glaube ich, auch irgendwann im Februar in Deutschland auf den Markt. Wir haben uns reingehackt ins System, haben sie halt schon vorher geschaut. Und es geht um eine Sexaffäre von zwei berühmten Hockeyspielern, die in ihren jeweiligen Teams so Megastars sind und die sich ja, die gegeneinander antreten, aber im Bett miteinander antreten, aber alles heimlich. Natürlich auch unter dem Punkt, dass Homophobie ein Riesenthema, vor allem im Männersport ist oder allgemein so, gesellschaftlich eben ein Riesenthema, ist ja klar. Aber vor allem im Sportkontext, bei Profisportlern ein Riesentabu ist. Mhm. Auch bei, vor allem auch in Hockey, kennen wir auch vom Fußball her, hat sich ja auch noch nie ein Mann geoutet. Und diese Serie, die löst gerade so einen Giga-Gaga-Gugu-Hype aus. Mhm. Und unsere gute Freundin hat uns, eine gute Freundin hat uns damit reingezogen in den Sog, würde ich mal sagen.
Und diese gute Freundin, die hat die Serie auch schon jetzt zum vierten Mal geschaut.
Könnte man schon mal so sagen, ja.
Mit uns gemeinsam dann noch ein fünftes Mal oder so. Aber es ist ein Thema, ja. Und als sie das übrigens gesagt hat, ist mir aufgefallen, dass ich, I'm different. Ich könnte niemals, im Sinne von, auch anders als du, aber ich glaube, trotzdem auch wie viele andere, ich glaube, viele andere können relaten, ich kann mir keine Serie zweimal anschauen. Erst, wenn ich sie wieder vergessen habe, so wie Breaking Bad. Ich bin so, habe ich das schon mal gesehen? Ich habe schon sämtliche Serien nochmal neu angefangen, weil ich dachte, ich habe das noch nicht gesehen. Aber ich kann so, ich bin gelangweilt davon.
Stopp,
wenn ich,
was ist mit,
wie heißt das?
Türkisch für Anfänger?
Nee.
Spreche Gilmore Girls, das guckst du doch immer nochmal.
Nee, ich gucke das jetzt zum ersten Mal.
Ich gucke das immer nochmal. Das ist aber meine Comfort-Serie, die ich immer so einfach schaue. Mm. Jetzt gerade finde ich sie wieder langweilig, dann schaue ich nicht. Aber ich habe schon das Ding, dass ich Serien und Filme immer mal wieder doppelt gucke.
Ich liebe das an dir.
Genau, aber bei Heated Rivalry,
ja,
da bin ich so, da sind die Gemüter, sage ich jetzt mal, so erhitzt, ja, weil man sieht ganz viel Sex und ganz viel Flirten und vor allem halt Sex zwischen zwei schwulen Männern.
Mhm.
Und das ist so erotisch und da ist die ganze Zeit so eine Chemistry in der Luft, dass ich glaube, dass ich das nicht so nebenbei einfach mal so in 2 Jahren wieder gucken würde, weil ich so denke, ach, ich brauche irgendwas, was mich so entspannt.
Ah, ja.
So, diese Serie würde mich niemals entspannen. Da ist mein Blutdruck immer auf, ist das Blut am Köcheln, wie man so schön sagt.
Mhm. Ich finde auch, dass die sehr erotisch ist und dass es da viel Sex gibt. Und damit spoilern wir auch gar nicht, weil das ist in den ersten 10 Minuten ist das schon aufgelöst, dass das das Thema der restlichen Folge sein wird. Aber ich finde, das kommt der Serie, also es wird der Serie nicht gerecht. Weil ich finde, es geht vor allem um die Romantik und das, dieses Yearning, also dieses sich ergötzen und dieses Ersehnen und Erträumen und ganz langsam, aber sicher Nähe aufbauen. Und der Sex ist mega geil anzusehen, weil Leute, also da ist eine Person dabei, die hat den affengeilsten Apfelarsch, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe.
Da will ich reinbeißen.
Und da darf ich jetzt auch einfach mal objectifyen, weil das ganze Internet sagt das. da willst du reinbeißen, ja?
Naja, aber ich finde das so spannend, weil das, worüber auch gerade so viele Menschen über diese Serie schreiben, und das ist, finde ich, auch der Aufhänger unserer heutigen Folge, und zwar daraus der Gedanke von, worauf stehe ich eigentlich? Was so spannend ist, dass es vor allem so viele heterosexuelle Frauen sind, die diese Serie gerade mega abkulten. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Erstmal, also ich weiß nicht, was dein Gedanke war, aber ich war so, warum schaue ich mir so gerne diesen schönen Sex von diesen Männern an, wo ich in keiner Lebensrealität drin stattfinden würde. Und ein Gedanke von mir war, dass diese Art von sinnlicher Männlichkeit,
nicht bedrohliche, nicht Predator.
Dieses unbedrohliche, genau, nicht Predator. Dieses so, der Mann ist Sub, der Mann ist Dom. Also so, es gibt es wird einfach aufgebrochen, so wie ich viel Männer beim Sex erlebt habe oder wie Männer beim Sex dargestellt werden, vor allem in Filmen und Serien und so. Und das irgendwie zu sehen, ist, glaube ich, etwas, was sich viele Hetero-Frauen mit beim Sex von Männern eigentlich wünschen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist etwas, was viele nicht so erleben oder noch nicht erlebt haben.
Mhm.
Ja, das ist so mein Gedanke. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Diese Art von...
Ich habe dazu einen TikTok von Esther Perel gesehen.
Macht Esther Perel TikTok?
Ja, das ist wirklich die Collab, die ich gebraucht habe. Heated Rivalry und Esther Perel, unsere Lieblings-Paartherapeutin. Ja, die macht TikToks. Ist irgendwie strange. Die auch reden zu sehen, wenn man sie sonst nur reden hört.
Was sagt die denn? Das würde mich jetzt total interessieren.
Die sagt das, was du sagst, dass Frauen das deswegen auch erotisch finden, weil es nicht bedrohlich ist, weil es nicht dieses Predatorial hat und weil es zum Beispiel auch um irgendwie so ein, es muss gar nicht um Konsens gehen, weil, ich kann das nicht so wiedergeben, wie die das sagt, weil Also in dieser einen Szene wird ja auch ein bisschen um Konsens gefragt und so weiter, ne?
Mhm.
Aber das ist gar nicht so ein bisschen dieses consensual, are you okay, is this okay? Sondern auch einfach was Liebevolles, einchecken, nachfragen, wie geht's dir damit? Und dadurch, dass es aber zwei Männer sind, die Sex miteinander haben, erübrigt sich nicht die Konsensfrage. Natürlich gibt es auch bei Männern unconsensual Sex.
Mhm.
Aber weil es zwei Männer sind und wir gewohnt sind, dass normalerweise in so einer heteronormativen Beziehung oder in einer heterosexuellen Beziehung der Mann der Predator ist. Ach nee, weil ich weiß gar nicht, wie ich den Satz angefangen habe.
Der war mir zu lang. Das ist so schwierig zu erklären, ne? Aber ich habe auch ein Zitat von dem Regisseur gesehen, Jacob Tierney oder Tierney oder wie auch immer. Der sagt nämlich selber, die Frauenfeindlichkeit fehlt. Also es ist es gibt keine Frauenfeindlichkeit. Warte, ich habe es mir hier aufgeschrieben, was er gesagt hat. Frauen seien im echten Leben und in der Gesellschaft generell endlos sexueller Gewalt ausgesetzt, sagte er im Gespräch mit Variety. Was ich so höre, liegt es auch an der Sicherheit, die so entsteht, wenn es nicht um eine Frau geht. Man guckt, was zwischen zwei Männern passiert und muss keine Angst haben, dass gleich etwas Gewalttätiges geschieht. Es besteht nicht die Gefahr, etwas zu sehen, womit sich Frauen im echten Leben schon viel zu oft auseinandersetzen müssen. Weißt du, das ist auch so ein bisschen Eskapismus. Da drin von, ja stimmt, ich war noch nie beim schwulen Sex quasi dabei. Das ist wirklich keine Gefahr. Und jede Sexszene, wenn ich so genauer drüber nachdenke, könnte immer ausarten in, es gibt eine schwächere Person. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Teil.
Also es hat kein, für heterosexuelle Frauen hat es kein Triggerpotenzial.
Genau, richtig. Und gleichzeitig habe ich auch drüber nachgedacht, dass darüber habe ich nicht nachgedacht, sondern den Punkt habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das in einem Artikel gelesen habe, dass wir uns als Frauen sowieso viel öfter in andere Menschen hineinversetzen. Und es ist gar nicht so wichtig, ob das jetzt ein Mann ist oder nicht, weil wir versetzen uns in diese zwei schwulen Männer rein, die halt ganz viel füreinander fühlen und ganz sinnlich miteinander sind.
Mhm.
Und das können wir halt nachempfinden, ohne ein Mann zu sein.
Mhm.
Und dass Frauen eher dazu tendieren, empathisch halt mitzufühlen.
Mhm.
Und so. Das habe ich auch gedacht.
Es ist ja witzig, weil wir haben die erste Folge, da warst du noch nicht dabei, haben wir hier die drei anderen Hennen auf der Stange, haben die erste Folge geguckt, während Epi dabei war. Also Epi hat die erste Folge mitgeguckt. Hat sie das auch alles angeschaut.
Dein Mann für alle, die heute das erste Mal einschalten.
Genau. Also wir saßen hier drei Mädels und Epi halt dabei. Wir saßen halt zu viert auf dem Sofa, wirklich zusammengequetscht und haben auch so einen kleinen Bildschirm, was ist das, 5 Zoll, keine Ahnung, Laptop, den kleinsten Laptop, den wir haben im Raum, den haben wir benutzt, um das alle zu gucken. Und der hat sich das auch angeschaut und der fand das auch schön und ästhetisch, ist auch sehr ästhetisch gefilmt. Und nach der ersten Folge war der dann aber auch so, ja, super, ich setze mich dann in die andere Ecke des Raums und spiele WoW oder lese irgendwelche Bergkarten oder mache halt was anderes. Und dann haben wir halt so Parallel Play gemacht. Also der hat einfach in der anderen Ecke seinen Stuff gemacht. Wir drei Hennen haben weitergekichert auf dem Sofa und haben uns halt Paygorn, wie man sagt, also Gay Porn, wie andere es nennen, angeschaut. Und haben irgendwie gemeinsam existiert. Aber ja, Epi, der hatte nicht dieses Yearning, das Gefühl, ich möchte jetzt wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Anders als wir, weil wir gedacht haben, oh, ich möchte diese Liebe.
Ich will das spüren. Ich will mitfiebern. Und ich habe auch so viele TikToks gesehen, wo so vor allem viele Flinter das zusammengeguckt haben und in so ein, zwei Momenten geschrien haben, als so etwas passiert ist, ohne zu spoilern. Und alle waren so, sind mega ausgeflippt. Und es war so, ist so ein richtiges Happening. Und ich finde auch gerade diese Serie, das ist so bezeichnend, dass so in Zeiten von Donald Trump in den USA oder so in Zeiten von die Gesellschaft wird immer konservativer wieder. Und das macht es gibt so voll die konservativen Strömungen, auch die rechten Strömungen, dass so Homophobie auch gerade wieder extrem zunimmt. Und dass diese Serie gerade so einen Zeitgeist trifft, bewegt mich auch irgendwie, weil politische Gegenbewegungen durch Kunst ausgedrückt, durch Film und Fernsehen und Musik und Malerei und so weiter und so fort, die wird es immer geben. Und das finde ich einfach geil, weil wirklich, Leute, Homophobie im Sport ist ein krasses Ding, auch immer noch, auch hier in Deutschland. So zum Beispiel Frauenfußball, es gab, das ist ja auch, wurde immer so Kampflesbensport, whatever, was da alles so über Frauenfußball gesagt wurde. Aber deshalb war es auch, also kenne ich auch voll viele Frauen, die lesbisch sind oder bi sind und Fußball spielen. Aber bei Männern und Homosexualität, da hört es einfach auf. Und das ist echt krass, was, dass sich immer noch kein einziger aktiver Bundesligaspieler irgendwann mal geoutet hat.
Nur Hitzelsberger, aber dann auch so
Nach der Karriere. Und es wurde über ihn extrem abgegeckt. Und das habe ich Abi gemacht vor über 10 Jahren. Das musste man reinziehen. Und heute immer noch nicht. Weil die so sehr Angst haben, erstmal vor den feindlichen Parolen, die sie vielleicht im Stadion der Gewalt ausgesetzt sind und so. Und was ich mir auch aufgeschrieben habe, ist, dass die Autorin von dem Buch Game Changer, darauf basiert quasi die Serie, das ist eine Frau. So, eine Frau hat das geschrieben.
Eine nicht queere Frau, ne?
Eine nicht queere Frau. Und auch, weil die Homophobie anscheinend in der Hockeykultur so krass ist und sie war so, ich werde da jetzt mal ein bisschen euer die Gemüter anhetzen. Das finde ich arschgeil.
Ja, und daraufhin ist ja in der Gesellschaft schon ein bisschen was passiert. Ne? Ich habe nur irgendwie so eine Schlagzeile gesehen von so Schiris, die sich jetzt geoutet haben, so Bundesliga-Schiri, oder?
Genau, richtig, ja.
Mal gucken, was das noch mit sich zieht. Da wird bestimmt noch was passieren.
Auf jeden Fall wird drüber gesprochen.
Und das ist gut.
Das ist gut.
Das ist sehr gut. Es ist ja schon auch so ein bisschen, dass man sich die Frage stellen muss, ist es jetzt problematisch, dass eine Hetero-Frau einen Film schreibt über zwei oder ein Buch schreibt über zwei schwule Männer, von denen man nicht weiß, sind die Actors queer? Da, bei dem einen weiß man ja jetzt so ein bisschen, vielleicht ist er es, hat sich ja jetzt so ein bisschen gezeigt mit einem anderen Actor noch, der offensichtlich queer ist. Aber ich habe letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, die mit einem schwulen Mann über diese Serie gesprochen hat, wie das so in der Gay-Community ankommt. Und ich glaube, da gehen die Gemüter auseinander.
Könnte ich mir vorstellen, ja.
Und aber eine Stimme ist auch, oder seine Stimme war, dass es auch schön ist, mal eine glückliche, schöne, leichte, positive Love-Story von Gay Men zu sehen im Pop-Culture und nicht immer nur eine Leidensgeschichte.
Ja.
Und ja, das fand ich einen schönen Gedanken.
Wir wollen heute aufgrund dieser Serie, weil wir die geschaut haben und wir das irgendwie so ein Thema aufmacht von warum stehe, also ne, ich als Zuschauerin, warum stehe ich auf diesen schwulen Sex? Warum macht das was mit mir? Also ich bin da wirklich, ich werde da kribbelig dabei. Ich finde es mega erotisch, es macht mir auch Lust. Ich will nicht Teil davon sein, aber es macht mir total Spaß anzuschauen. Daraufhin haben wir uns gefragt, warum stehen wir da drauf? Mhm. Und worauf stehen wir eigentlich? Und das führt zu der heutigen Fragestellung der Folge.
Mhm.
Woher weiß man, worauf man steht? Und deshalb, Gesi, die Einleitungsfrage. Wusstest du früher schon, worauf du so stehst beim Sex?
Also erstmal möchte ich dann nochmal kurz zurückrudern, weil ich fand das so interessant, dass du so ganz selbstbewusst und selbstverständlich sagst, dass man da, dass wir da so viel gefühlt haben und dass alle da so viel fühlen und oder dass du da so viel bei gefühlt hast bei dieser Serie, weil ich fand das total erotisch und total sexy, aber ich habe mal wieder gemerkt, ich bin, glaube ich, nicht so eine krass sexuelle Person, weil ich habe nicht so viel gespürt. Ich habe ein bisschen vielleicht was gespürt, aber ich weiß dann auch nicht, ob dann in meinem Kopf gerade so ein Unterdrückungsprozess losgeht, dass ich so denke, ah, ich glaube, ich fange gerade was an zu spüren, aber wir sitzen gerade hier zu viert auf dem Sofa. Ich kann gerade nichts spüren, mäßig. Oder ob es mich wirklich einfach nicht richtig aroused. Also das versuche ich ja, ich bin ja gerade immer, seit wir diesen Podcast haben, schon auf einer dreijährigen Journey herauszufinden, was mir gefällt.
Stehe ich eigentlich auf irgendwas eigentlich, oder?
Epi, ich stehe auf deinem Po.
Toller Po, Epi.
Und auch auf den von Connor Stories, aber vor allem auch auf deinen. Und deswegen, wir haben ja auch hier zu viert auf dem Sofa dann darüber gesprochen und so, ja, was macht das mit euch? Und da habe ich auch schon wieder gemerkt, mit mir macht es deutlich weniger als mit allen anderen, glaube ich. Und wenn du mich jetzt fragst, ab wann ich wusste, worauf ich stehe, kann ich dir jetzt hiermit sagen, ich weiß es immer noch nicht.
Ja, fair. War das für dich ein doofes Gefühl, weil du gemerkt hast, wir drei waren so, wow, ich muss mal gleich nach Hause mit meinem Satisfyer Pro.
muss mal kurz duschen gehen.
Also war das ein doofes Gefühl oder war es so, ja, whatever?
Nein, das ist ja kein doofes Gefühl mehr, weil während dieses Podcasts und der letzten Jahre oder letzten 2-3 Jahre habe ich mich ja auch damit angefreundet, dass es nichts Falsches mit mir ist, nicht so viel zu spüren, sondern dass es vielleicht ein Mix daraus ist, dass ich noch nicht weiß, was ich gut finde und dass ich vielleicht auch einfach nicht so sexuell bin. Deswegen hat es sich nicht doof angefühlt. Und ich bin ja auch mit euch. Und wir reden da ja auch offen drüber. Ja. Und deswegen fand ich das überhaupt nicht schlimm. Ich bin da ja auch noch ein bisschen hellhörig und will wissen so,
was geht da ab bei dir? Ja, aber weißt du, dann ist vielleicht nicht die Frage, wusstest du schon früher, worauf du stehst, sondern ja, was dachtest du denn damals, worauf du standest? So als du angefangen hast, Sex zu haben in deiner damaligen Beziehung oder keine Ahnung, was du dir damals für Bilder im Kopf gemacht hast.
Das erste Bild, was ich in meinem Kopf habe und meine erste Erinnerung an Sexualität war, dass ich einen Typen gedatet habe mit 17. Einer meiner ersten Dating-Stories eigentlich auch. Einer der ersten Personen, mit denen ich überhaupt intim geworden bin, zu dem ich nach einer Party nach Hause gegangen bin und der dann was bei mir da unten gemacht hat. Also der hat mich dann irgendwie da gefingert unten oder geleckt und dann war ich auch schon so, oh mein Gott, das kann gerade nicht wirklich passieren, weil ich komme gerade von einer Party, wie rieche ich denn da unten und so. Mhm. Und ich muss mich jetzt ganz schnell unbedingt waschen, das geht nicht, das findet mich eklig. Diese
Peinlichkeit, ja,
peinlich, auch, ja, ultra peinlich. Und das war bei uns dann auch, das war kein schönes Daten. Ich war mir gar nicht sicher mit dem. Der war irgendwie so ein Angeber auch und der hat mir auch kein gutes Gefühl gegeben. Und eines Abends habe ich den aber zu mir nach Hause eingeladen und ich dachte, der erwartet von mir jetzt, dass da was passiert. Und wir haben so geknutscht im Bett und ich bin so, I went down on him, also ich bin so runter, ich habe mich so langsam runtergekrochen, so ganz so geräkelt, weil ich dachte, ich wusste nicht, wie das funktioniert und ich dachte, der nächste Schritt muss jetzt sein, dass ich dem jetzt die Hose ausziehe und dem einblase. Das ist, so geht das jetzt, so funktioniert das, so steht das im Buche.
Ja, so steht es in Stein gemeißelt, das haben schon die alten Ägypter haben das schon.
Genau, haben das schon gemacht, auch die Römer und auch die Altgriechen und die Griechen. Und dann
in der Steinzeit.
So wurde dann Sparta erobert. Im trojanischen Pferd wurde auch schon geblasen. Nein, warte.
Wer weiß.
Und dann wollte ich da seine Hose aufmachen und da zieht er mich so hoch und sagt so nein. Und ich war so, hä? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und ich habe mir wirklich bestimmt 1-2 Wochen danach die Frage gestellt, was habe ich jetzt falsch gemacht, was ist passiert? Er hat
es nicht beantwortet.
Er hat es nicht beantwortet, es ist nicht dazu gekommen. Er ist irgendwann abgehauen, wir haben uns vielleicht auf dem Date danach nochmal gesehen, aber vor allem haben wir uns betrunken, in der Stadt irgendwann gesehen, haben uns gekäppelt, irgendwie angemotzt und ich war so, du hast dich nicht mehr gemeldet. Und der so, du bist eine Bitch, du datest jetzt schon wieder jemand anderen.
Oh mein Gott.
Ja, aber was ich eigentlich dann erzählen wollte ist, dass der mich danach angerufen hat und hat gesagt, du willst ja eh nur meinen Schwanz lutschen.
Hä?
Dafür hat er angerufen, um dir das zu sagen.
Ja, genau. Du bist eine Bitch, du wolltest eh immer nur meinen Schwanz lutschen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, denkst du wirklich, ich wollte deinen Schwanz lutschen?
Die Frage, das finde ich schon mal ein Hammer Titel für die Folge. Dachtest du wirklich, ich wollte deinen Schwanz lutschen?
Aber da habe ich so gemerkt, ich glaube, ich habe ganz, ganz vieles nur gemacht, weil ich dachte, man macht das so. Ja. Und einem muss das gefallen. Und so war das dann in meiner ersten Beziehung auch. Und ich habe eigentlich nie die Freiheit gehabt, herauszufinden, was ich überhaupt gut finde, weil ich bin irgendwie verklemmt in meiner Sexualität groß geworden. Mhm. Ich habe mir übrigens auch nie die Frage gestellt, ob ich hetero oder bi oder gay oder irgendwie sowas bin, weil es in meinem kleinstädtischen Umfeld gab es eine Lesbe bei uns auf der Schule und einen Schwulen. Der Schwule wurde extrem gemobbt. Die Lesbe fanden irgendwie auch alle cool. Und ich fand das schon irgendwie interessant. Ich fand die auch cool. Aber sonst gab es das einfach nicht. Das gab es nicht. Es gab auch noch kein Social Media.
Also alle waren in the closet, ne? Weil ich würde sagen, yep, auch in Rede. Gibt es Menschen, die damals schwul und lesbisch waren. Ne?
Ja, aber die sind dann, glaube ich, alle nach Köln.
Mecca der LGBT-Community in Deutschland.
Ja. Und eigentlich hatte ich nie einen Raum, überhaupt so eine Identifikationsperson zu haben. Viele sagen ja, man spürt das, aber viele haben auch ihr Awakening erst in den 20ern oder sogar noch viel später. Und ich frage mich so, ah ja, vielleicht kommt das bei mir noch. Aber Gefühle, also ich habe schon mal was gespürt auch.
Mhm.
Können wir gleich später nochmal drüber sprechen. Aber ja, du, ich habe nie so richtig, also nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Präferenzen. Scheinbar wollte ich immer nur seinen Schwanz lutschen, ganz klar.
Du wusstest einfach nicht, worauf du stehst. Und du weißt es eigentlich immer noch nicht so richtig. Ja.
Ja, und von der einen Cocksucking Queen zur nächsten frage ich dich jetzt auch mal.
Das können wir das piepen, Haki?
Das lassen wir so.
Ich wusste früher nicht, worauf ich stehe. Ich habe mir die Frage auch gar nicht gestellt, weil ich auch so dachte, alleine kann ich es ja nicht richtig herausfinden. Ich hatte aber schon so glaube ich, damals schon so Fantasies. Mhm. Aber ich habe mich, ehrlich gesagt, gar nicht getraut, darüber nachzudenken, worauf ich stehe. Mhm. Und auch jetzt muss ich mir, und das fällt mir in ganz vielen Lebensbereichen ein, auch über das Thema Träume im Allgemeinen, was will ich noch werden, etc., da denke ich immer, ich muss mir das richtig erlauben, Dinge zu träumen. Mhm. Und das ist so, das, also.
Und so, dass, wie du dir Fantasien erlauben musst.
Genau, quasi. Sowas wie, du darfst dir alles Mögliche, darfst du dir erträumen, also du, ich darf alle möglichen Fantasies haben. Beispielsweise, ich darf mir, das heißt aber nicht, dass ich es machen muss oder dass ich es machen werde. Ich darf den Traum haben von, ich möchte gerne Sex am Strand haben. Darf ich mir träumen? Kann ich mir vorstellen. Aber früher habe ich mir das nicht erlaubt, solche Sachen mir vorzustellen. Auch weil ich so dachte, ja, ich komme da ja eh nicht hin. Mit wem überhaupt? Ich habe doch gar keine Beziehung und so weiter und so fort. Ich glaube, ich hatte schon immer einfach Fantasies, einfach weil ich schon als Teenie sehr früh auch eine sexuelle Lust entwickelt habe. Ich habe die halt ganz viel alleine ausgelebt. Mhm. Und da habe ich aber dann schon gemerkt, boah, es gibt Dinge, auf die ich total stehe. Mhm. Und eins meiner sexuellen Awakenings war beispielsweise ein Buch, das hieß Doing It. Mhm. Habe ich vielleicht schon mal drüber erzählt? Weiß ich gar nicht. Doing It, ganz schlecht geschrieben. Ich habe mir das jetzt nochmal vor 3 Jahren im Rahmen meiner Sexualtherapie auf Momox bestellt oder auf irgendeiner Buchseite. Gibt es ja noch 1000 andere. So Secondhand, um zu schauen, warum fand ich das damals so geil? Weil das war, ich habe dieses Buch gelesen und das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich masturbiert habe. Und
ja, da
war
das
ich
hast 15. du auch im Buch so ein Kapitel drüber geschrieben.
Was? Mhm. Naja, will jetzt nicht zu viel spoilern. Aber da habe ich das allererste Mal in meinem Leben masturbiert und da habe ich gemerkt, boah, ich finde das irgendwie, da hatten zwei Mitschüler Sex miteinander und waren so auf einer Party im Abseits, im Gebüsch. Und das habe ich gelesen und ich fand das so dirty und ich fand das so aufregend und anregend, dass ich das gelesen habe und ich habe masturbiert. Also da habe ich schon gemerkt, aha, das finde ich irgendwie spannend.
Ja. Ich habe diese Bücher auch gelesen und es gab so eine Bücher, wo man entscheiden konnte, wie es weitergehen soll. Kennt ihr diese so?
Ja.
Geh auf Seite 65, wenn du möchtest, dass sie nicht auf Toilette geht während des Sexes. So, weißt du? Und
doofe Entscheidung, Leute.
Ja, genau. Und dann war er weg. Er war weg. Ich war so, hä, na klar, muss die auf Toilette gehen, sonst pisst die sich ja ein. Während sie auf dem sitzt. Aber er war weg, als sie zurückkam. War Scheißentscheidung. Naja, jedenfalls frage ich mich wirklich, ich kann ja nicht mehr in die 14-jährige, 15-, 16-jährige Gesine eintauchen, aber ich frage mich wirklich, habe ich da nichts gespürt oder habe ich mir nicht erlaubt zu spüren? Und ich weiß es nicht.
Und das weiß ich auch nicht, weil ich würde sagen, dass ich mir viele Sachen aktiv verboten habe, Sachen zu wünschen oder alleine vorzustellen.
Mhm.
Und mittlerweile, und ich glaube auch, für alle, die das noch nicht gehört haben, aber ich habe vor 3 Jahren eine Sexualtherapie angefangen, weil ich Vaginismus hatte, da habe ich schon 1000 Mal erzählt. Aber auf jeden Fall im Rahmen dieser Sexualtherapie habe ich nochmal ganz neu von vorne angefangen. Worauf stehe ich eigentlich? Mhm. Stehe ich auf irgendwas? Und zum Beispiel habe ich in meinem Leben, bis ich 27 war, nicht ein Nacktbild von mir gemacht.
Mhm.
So. Weil ich auch mal so dachte, für wen, warum überhaupt, so bla bla bla. Mhm. Und es war so ein Teil des Prozesses, mit meinem Körper mich vertraut zu machen. Manchmal so in der Unterwäsche oder so ein richtiges, ja, sexy Pic zu shooten von mir. Und dann habe ich auch gemerkt, ach, das macht mir irgendwie Spaß. Und ich habe da auch Gefallen dran. Und ich finde das auch mal schön, meinem Freund zu schicken. Aber genau, das sind so Sachen, die habe ich wirklich dann halt erst vielleicht, ist es im Verhältnis später, oder ich habe das auf jeden Fall für mich dann erst so mit 27 entdeckt. Oh, das ist nicht
total.
Machst
du denn jetzt öfter sexy Pics von dir?
Wenn ich mich gut fühle, ja.
Mhm.
Ich mache das auch, weil ich finde das irgendwie.
Kann ich mal eins davon bekommen?
Nee.
Mhm.
Nee. Ich könnte dir eins zeigen.
Posten wir mal auf N20. Nee,
posten wir meine sexy Pics. Nee, es ist auch manchmal so sehr subtil, also gar nicht so, ich bin da komplett nackt oder whatever, sondern das ist so ein Arsch und eine kleine Rüsche am Po oder whatever.
Ah ja,
so.
Kleine Rüsche am Po.
Kleine Rüsche am Po. Es ist schon sehr subtil.
Die Rosette, meinst du?
Hör mal jetzt auf. Aber Werbung. Schatz, ich muss dir unbedingt erzählen, ich habe das perfekte Buch für den Sommer gefunden. Das ist genau mein Cup of Tea. Also es geht um Sommer in Frankreich, Kunst und Liebe. Also wenn das keine Stichwörter sind, wo mein Herz höher schlägt, ne? Da, Hacki würde jetzt sagen, dass ich bin ja auch so eine Frankophile. Das hast du bestimmt auch schon mal auf Insta gesehen. Das heißt Weißer Sommer von Eva Bramschüfer. Kennst du?
Die macht doch so Book-Rezensionen, oder?
Ja, genau, richtig.
Ich habe das überall ehrlicherweise gesehen. Und das Cover sieht extrem geil aus. Und das habe ich mir auch schon auf meine Leseliste gepackt. Aber ich glaube, ich werde es mal hören dieses Mal. Es ist mal wieder an der Zeit, ein geiles Buch zu hören.
Ja, das kann man ja auch bei BookBeat, ne?
Das ist richtig. Ich habe aber gerade auf BookBeat angefangen, Yesteryear zu hören. Das war nämlich überall in meinem Feed. Da geht es nämlich um eine Influencerin, die ein scheinbar perfektes Tradwife-Leben auf einer Farm inszeniert. Und ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Ich habe aber noch 12 Hörstunden vor mir und das sind irgendwie 14. Also,
Ich liebe das ja, ne? So, wenn man weiß, oh, ich habe ein geiles Hörbuch und ich habe noch ein bisschen was vor mir. So, ne? Ich höre das ja auch manchmal zum Einschlafen. Da darf es natürlich nicht so spannend sein, weil sonst kann ich nicht einschlafen, wer kennt. Aber ich verbringe gerade so viel Zeit mit mir allein in der Bude und da habe ich halt auch immer gerne ein Hörbuch auf den Ohren.
Ja, ich musste ja in letzter Zeit auch öfter mal alleine auf dem Berg, um zu trainieren für die Prüfung. Und da hat mich auch öfter ein Hörbuch begleitet, weil ich habe manchmal so Momente, wenn ich alleine wandern bin, dass ich mich doch ein bisschen alleine fühle, wenn es gruselig ist.
Ja,
und dann mag ich es ganz gern, mich abzulenken. Und die Gerüchte sind tatsächlich wahr. Ich lasse mich dann doch ganz gerne mal dauerbeschallen.
Ja, du, würde ich jetzt sagen, ist in Ordnung. Vor allem, wenn es ein geiles Buch ist. Mhm. Also, wenn man ein geiles Hörbuch hat und dann kann man in so eine Geschichte reindiven. Oh, ich liebe das einfach. Ne? Wenn ihr BookBeat jetzt noch nicht kennt, dann könnt ihr es mit dem Code 2026 ZWANNI26 für 90 Tage kostenlos testen.
Alles kleingeschrieben, oder?
Zwanni kleingeschrieben.
Perfekt. Und da bekommt ihr 40 Hörstunden und je nachdem, wie lang die Bücher sind, könnt ihr da auch einige echt weghören. Zum ersten Mal funktioniert der Code auch, wenn ihr seit 6 Monaten kein aktives Abo hattet. Das war vorher immer nur für Personen, die sich noch nie angemeldet haben. Und deswegen, falls ihr jetzt seit 6 Monaten nicht mehr auf BookBeat wart, könnt ihr den Code auch einlösen.
Ja, und da würde ich auch mal sagen, speaking of zum ersten Mal ein bisschen Eigenwerbung, unser Buch könnt ihr dann nämlich auch hören. Na, Gesina?
Perfekt.
Wir haben ein Buch geschrieben, oder? Erinnerst du dich dran?
War toll.
Weißt du das noch?
Wir beiden.
Und BookBeat ist wirklich euer perfekter Begleiter für den Sommer. Bei BookBeat kann man über 1 Million Hörbücher und E-Books streamen.
Also jetzt mit dem Code 2026 kleingeschrieben. Austesten und alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes.
Viel Spaß beim Hören.
Werbung Ende.
Aber da habe ich auf jeden Fall angefangen, so mich da rein zu fühlen. Mhm. Worauf stehe ich? Finde ich das gut oder nicht? Was macht das mit mir?
So. Ja.
Und ich glaube, ich habe auch dann in meiner jetzigen Beziehung erst jetzt richtig angefangen, Dinge auszuprobieren, aber auch ergebnisoffen. Manchmal wusste ich gar nicht, stehe ich darauf oder finde ich das nur in der Fantasie gut oder finde ich das auch in echt gut? Und es gab Sachen, von denen hätte ich, glaube ich, am Anfang nicht erwartet, dass ich darauf irgendwann stehen würde.
Ja. Aber für so eine Offenheit, also erstmal brauchst du die Offenheit im Kopf, die du ja jetzt offensichtlich auch durch diese Sexualtherapie ein bisschen die Tür geöffnet hast.
Ja, genau.
Dass
ich mir das erlauben durfte, dass ich ein sexuelles Wesen bin, das habe ich halt vorher mir immer so verboten. Auch.
Ja.
Ich habe das so im Geheimen, weißt du, so. Aber das auch mit einer anderen Person auszuleben, das war einfach sau ermächtigend.
Ja, genau. Und das ist der Punkt. Ja. Du brauchst aber auch eine Person, die auch offen dafür ist, dich träumen zu lassen, weißt du? Und die dich nicht dafür schämt und abstraft und sagt so, das finde ich jetzt aber irgendwie nicht oder das, dir einfach das Gefühl gibt, dass du komisch bist. Weil ich habe so ein paar Erfahrungen einfach gemacht in meiner Dating-Karriere, in Beziehungen oder auch an Nicht-Beziehungen, wo ich gemerkt habe, mir gefällt das gerade. Und wurde aber abgestraft in dieser Situation dafür, dass es mir gefällt.
Und das ist so scheiße.
Und das hat sich so krass in meinen Kopf reingebrannt,
ja,
dass ich, glaube ich, über die Jahre, ich habe einfach zu wenig positive Erfahrungen gemacht, ich bin immer weiter ins Loch gekrochen, weißt du? Ich habe, es einmal war so eine Situation, da haben ein Typ und ich Sex gehabt und den habe ich auch recht lange gedatet. Und wir haben uns irgendwie dabei gefilmt, so. Und dann hat er gesehen, dass ich blute, ich habe wahrscheinlich wohl gerade meine Tage bekommen. Und den hat das so geickt, dass ich war gerade so, oh mein Gott, ich glaube, ich finde das gerade total geil, dass wir uns filmen und dass ich das so sehe. Und die Reaktion in ihm war aber gerade so, oh, ich werde gerade irgendwie wieder total weich, weil ich finde, das ickt mich gerade ein bisschen, dass du deine Tage bekommen hast. Und er hat das auch nicht böse gemeint, sondern das war wirklich in ihm, der hat das einfach
auch indoktriniert.
Genau, dass er kein Pirat ist, der ins Rote Meer sticht.
Und das, finde ich, ist ein saugutes Beispiel. Ganz kurze Anmerkung aus der Regie. Hanna Ackermann, Star-Producerin, hat gerade ihre Augen extrem genervt geschlossen. Ein verzweifelter Ausdruck von, der gesagt hat, was ein dummer Hund. So?
Ja.
Jetzt unabhängig von der Person. Ich will den judgen, weil so das richtig viel in dir ausgelöst hat. Aber ich finde, das ist das perfekte Beispiel. Ich weiß noch so, als so alle meine Freundinnen immer Sex hatten und ich quasi die von außen das immer so mit beobachtet habe, dieses um die Periode herumtanzen von, ja, ich glaube, er mag das nicht oder mein Freund ekelt sich davor. Das waren so normale Gespräche, die wir als Teenagerin oder mit Anfang 20 geführt haben. Und ich weiß noch, als ich so das allererste Mal von irgendeiner Freundin, die dann mit ein bisschen was älteren Typen was hatte, dann so meinte, der steht da voll drauf. Und dass das für mich so ein Moment war von, oh, krass, das findet jemand anscheinend auch gut. Also das gibt es nicht nur in dieser einen Variante von, boah, das ist eklig und eine Woche im Monat machen wir es nicht, sondern, nee, ist voll schön, das turnt ihn sogar an. Das ist so schade, dass du diese Erfahrung gemacht hast, weil das andersrum mega heilend sein kann. Also zum Beispiel, ich habe mittlerweile fast am liebsten Sex während meiner Menstruation. Mhm. Weil ich das irgendwie, ich finde das sehr sinnlich, ich finde das, der Uterus ist da am entspanntesten, also das Gewebe ist in der Vagina am weichesten. Mhm. Und das ist, kann ein ganz, ganz schönes Gefühl sein. Ich finde das sehr so verbindend auch mit jemandem zu machen, wenn man jemanden hat, auf den man sogar vielleicht verknallt ist, dann während der Periode Sex zu haben. Ich finde, das ist einfach so intim. Also es ist eine andere Form von Intimität. Mhm. Das finde ich einfach richtig schade, wenn ich das höre, dass du nicht diese Erfahrung gemacht hast, weil dieser Satz hätte, ich habe das nie erlebt, dieser Satz hätte sich zu 1000% auch in mein Gehirn reingebrannt.
Ja, und das ist ja nur einer von vielen oder einer von vielen Momenten. Ach, weil ich auch einfach damals, ich glaube, habe ich vor allem Leute gedatet, die ich unbedingt irgendwie, ja, ich habe damals auch noch andere Männer gedatet. Da habe ich, glaube ich, Epi ist einer der ersten nach einem anderen Typen, den ich vor Epi kurz gedatet habe, bei denen ich überhaupt erstmal das Gefühl habe, ich kann mich öffnen und ich kann, und die sind auch irgendwie verletzlich und die sind ganz zärtlich und wir sprechen ganz anders über Intimität und für die ist Intimität auch noch was anderes. Und ich glaube, ich habe zu lange Männer gedatet, die mich immer mehr verhärtet haben in dieser Angst vor Intimität eigentlich und in diesem Ekel vor mir selbst.
Weil du dir ja auch, um da einmal ganz kurz reinzugrätschen, weil du dir ja auch gedatet hast, um Bestätigung zu holen.
Ja, genau. Ich wollte, dass ich einer dieser Männer auch, dass ich die vielleicht mal breche und dass die vielleicht diesen Bann lösen. Ich habe zum Beispiel auch immer noch, und das klingt jetzt vielleicht extrem weird, wenn ich das sage, aber ich hab ja so ein bisschen das ein Ekel vor mir selbst auch. Und ich denke zum Beispiel, dass ich immer stinke, also im Intimbereich, weil egal, wann ich geduscht habe, ob ich vor 5 Minuten geduscht habe oder vor 2 Tagen, ich rieche direkt nach der Dusche, rieche ich, dass ich im Intimbereich anders rieche als man an anderen Körperteilen.
Was total normal ist.
Ja, aber darf ich mal bitte an euren Intimbereichen riechen, damit ich weiß, wie eine Frau da unten riecht? Weil ich also das klingt jetzt extrem, also diese
Sie hat mir auch straight dabei in die Augen geguckt.
Nein, aber ich meine, ich muss verstehen, dass so wie ich rieche, dass Muschis so riechen. Nein, nee, ihr lacht.
Ich verstehe, was du meinst.
Weil ich, ja. Klar sagt mir Epi immer so, nee, das ist toll, du riechst sauber oder das ist sauber. Aber ich weiß doch nicht, was normal ist.
Ich weiß, was du meinst, aber weißt du was, Schatz? Ich finde, das ist eine Frage von einer Frauenärztin oder von einem Frauenarzt.
Habe ich auch gerade gesagt.
Also das habe ich das schon mal gefragt? Komm mir nicht so abwegig vor. Ich finde, das ist eine sehr gute Frage. Haben Sie das Gefühl, weil es kann ja auch manchmal sein, manche Menschen haben beispielsweise einen verschobenen pH-Wert oder whatever und dann riecht es mal für eine Zeit lang anders. Und das abchecken zu lassen, einfach mal vom Profi, ne?
Ja.
Zu hören,
ja.
Nee, Frau Dehnes, mit Ihnen ist alles gut.
Wahrscheinlich ist auch alles gut. Uns hat auch schon mal jemand geschrieben, das war, glaube ich, zu einem anderen Thema, dass ein Girl hat einen Typen gedatet, die haben sich gut verstanden und auf einmal hat er ihr in einem Date gesagt, hey, ich muss mal mit dir sprechen und ich tue das, weil ich dich total toll finde. Aber du riechst da unten unangenehm. Und ich glaube, du müsstest das mal abchecken lassen. Mhm. Aber ich will dich weiterhin treffen. Aber da ist was.
Was für eine respektvolle Erfahrung.
Und krass. Daraufhin hat sie sich abchecken lassen und da war tatsächlich was los mit ihrem pH-Wert. Irgendwas, ich kann das nicht genau wiedergeben. Und die sind heute noch, weiß nicht, 5, 6 Jahre seitdem zusammen. Aber das muss so crazy sein, auch sowas gesagt zu bekommen, ne? Aber dann halt eigentlich dafür belohnt zu werden, dass das okay ist. Und das ist so eine fine line. Stell dir mal vor, du bekommst sowas gesagt. Wenn ich sowas gesagt bekommen würde, ich würde 1000 Tote sterben. Aber wenn ich gleichzeitig dann immer noch weiß, okay, die Person ist immer noch da und ja, es ist ja, weiß ich jetzt nicht.
Aber vielleicht würde nicht jeder 1000 Tote sterben.
Ja, vielleicht also, würde nicht jeder 1000 Tote sterben.
Also du bestimmt, jetzt so mit dem Background, aber ich habe auch gerade gedacht, dass es halt so, also so wie die Person das anscheinend delivered hat, war es ja legit so Health Concern. Also es war ja nicht in dem Sinne von, das ist voll ekelhaft oder was man früher doch irgendwie auch so dieses Ding, so in der Schule hattet ihr so Leute oder so Typen, die dann so gesagt haben, die riecht so nach Fisch. Oder so.
Ja. Sowas. Bei uns also auch, so, wie scheiße das über eine Person, über eine Frau in der Schule zu erzählen. Wenn ihr jemanden kennt, der sowas sagt, dann klebt ihm das Maul zu.
Ja, voll. Vor allem, weil es ja auch einfach, also selbst wenn das passiert, ist das halt absolut normal und überhaupt nicht schlimm.
Und vor allem ist es etwas, was du nicht rumerzählst. So.
Ja, also
das geht einfach gar nicht.
Genauso wie mit dem Thema von vorhin, was diese Erfahrung, von der du erzählt hast, dass, weil du gerade meintest, der Typ, mit dem du Sex hattest und der dann so es nicht gefühlt hat, weil du deine Tage hattest, meintest du ja auch so, der hat das nicht böse gemeint. Aber ich finde, es spricht ja Bände, das eklig zu finden. Also so, warum ist das ein Abturn für dich? Es macht eigentlich keinen Sinn. Und es ist so, also wieso findest du das eklig? Weil es ist ein ganz normaler Prozess, der so sehr, sehr viele Menschen betrifft. Und es sollte nicht, und klar, man kann immer sagen, ja, ich habe halt Präferenzen oder ich finde das einfach nicht gut. Ja, okay, aber man kann diese Sachen hinterfragen. Warum findest du das denn nicht gut? Vielleicht, weil irgendwie deine Homies dir die immer sagen, es ist so ekelhaft und bla 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 und keine Ahnung, irgendwelche blöden Sprüche. Und wenn man das vielleicht mal challenged, würde man vielleicht dazu kommen, dass es vielleicht eigentlich gar nicht so schlimm ist. Mhm. Weil warum sollte das schlimm sein? Und es sollte auch nicht als eklig angesehen werden, auch nicht da.
Ich habe auch das Gefühl, den verteidigen zu müssen, weil ich glaube, dem war das auch unangenehm, dass der das unangenehm findet.
Ja.
Aber ja.
Sollte ihm auch unangenehm sein, finde ich.
Ja.
Ihr hattet das Thema gerade schon und deswegen musste ich an einen Community-Take denken oder an eine längere Nachricht, die wir bekommen haben, bezüglich eures heutigen Podcast-Themas. Ich habe in meiner Hetero-Beziehung gemerkt, dass ich nicht hetero bin. Als ich das zum ersten Mal hinterfragt habe, habe ich mich selbst gegaslightet, dass es bestimmt nicht so ist, sondern ich nur ein Verlangen danach habe, irgendwie anders oder cool zu sein, eben nicht einfach nur eine weiße Cis-Frau oder zu der queeren Community gehören wollte, die ich feiere und in der ich mich wohlfühle. Dieses Anziehungsgefühl zu Frauen wurde jedoch immer stärker, die Anziehung zu Männern eher schwächer. Es wurde für mich also immer klarer, dass ich es nicht mehr abstreiten konnte. Ich bin, by the way, immer noch mit meinem Partner zusammen, mittlerweile verlobt und habe ganz offen mit ihm darüber reden können. Mittlerweile ist er der einzige Mann, den ich sexuell attraktiv finde. Sonst habe ich das nur noch bei Frauen. In unserer Beziehung hat das nicht viel geändert, außer dass ich noch mehr das Gefühl habe, supported und geliebt zu werden, so wie ich bin.
Oh.
Danke für die Nachricht.
Danke.
Das finde ich irgendwie krass.
Das finde ich auch krass.
Ich finde das auf mehreren Ebenen krass.
Ich finde das erstmal toll zu hören, dass die darüber gesprochen haben. Mhm. Und das ist, in meinem Kopf dachte ich direkt so, dann sind die nicht mehr zusammen.
Mhm.
Zu hören, dass die noch ein Paar sind, finde ich irgendwie toll, weil Anziehung so viel mehr ist, auch noch vielschichtiger ist als Geschlecht.
Mhm.
So. Also ich merke auch, boah, ich stehe auf Männer, aber auf meinen Freund stehe ich mittlerweile vor allem auch, weil ich den so toll finde.
Mhm.
Also so das Geschlecht war mit der erste Hebel, warum ich auf den in the first lane stand.
Mhm.
Und jetzt mittlerweile ist es aber noch viel mehr, was dazu kommt, warum ich auf den stehe. Wisst ihr, was ich meine? Und das finde ich so, ja, das finde ich irgendwie toll zu hören.
Es gab doch bei Love is Blind Germany einen Typ, kann ich jetzt spoilern? Ist schon so lange draußen.
Ja.
Ja, mach mal.
Okay.
Ich glaube, Reality-Shows kann man nicht spoilern, oder?
Vielleicht. Und wenn, dann müsste einfach jetzt 5 Minuten weiterskippen. Jan, der Luan gedatet hat.
Ja, stimmt.
Und die haben sich ja, also Love is Blind, das Konzept, man sieht sich nicht, man quatscht nur miteinander und nach einer Woche entscheidet man sich, wir wollen uns sehen, wir wollen heiraten.
Für den Rest unseres Lebens.
Genau.
Und heiraten dann sieht man, tun die direkt?
Ja, man, also man sieht sich erst, dann
datet man sich nach drei Wochen.
Datet man, also nicht nur drei Wochen und dann steht man vor dem Altar und dann darf man sich aber nochmal entscheiden, ne? Naja, jedenfalls, der hat sich verliebt in Luan über quasi in den Pots, also über eine Wand, durch eine Wand. Die haben sich ineinander verliebt. Die hatten eine total tolle Connection, irgendwie eine Anziehung, halt ohne sich gesehen zu haben. Und dann hat es aber nicht gematcht, als sie sich gesehen haben. Hm. Und
von beiden Seiten?
Ich würde sagen, ja.
Vielleicht, ja, ich würde wahrscheinlich auch sagen, ja. Auf jeden Fall bei der Reunion, ein Jahr später, ist jetzt herausgekommen, oder ist nicht herausgekommen, sondern hat er gesagt, dass er diese Liebe jetzt aber gefunden hat oder dieses Gefühl empfunden hat, aber für einen Mann. Und trotzdem sind er und Luan noch beste Freunde.
Weil die so viel füreinander empfinden halt,
genau.
Auf einer freundschaftlichen Ebene. Ja. Ne?
Und ich finde, das war das beste Zeichen dafür, dass Liebe blind ist, aber halt auf mehreren Ebenen.
Das fand ich auch ganz schön. Das war echt so richtig echt. Ne? Die waren so, seitdem, weil die halt gemerkt haben in diesen Pots, wir sind halt
Soulmates,
hören die sich jeden Tag. Und dann war halt so, okay, irgendwie körperlich, es funkt nicht, aber so, wir können uns halt alles erzählen. Wie schön, was für eine tolle Quintessenz.
Ja.
Ne? Ich finde es aber bei der Zuschrift,
als hätten wir so einen Brief bekommen zum Siegel.
Es kam per Post, per Fax. Finde ich irgendwie spannend, dass die Person gemerkt hat, ich stehe, glaube ich, nur noch auf Frauen körperlich, aber ich stehe auch noch auf diesen einen Mann.
Ja.
Das finde ich irgendwie spannend, dass das halt so funktioniert.
Und wahrscheinlich, oder so wie sich das anhört, ja noch mehr, weil sie sich öffnen konnte und als Person, die sie ist, einfach akzeptiert und geliebt wird. Ja, aber ich finde das auch irgendwie interessant, dass man, das ist eigentlich auch nur wieder ein Beweis dafür, dass Liebe und Intimität und eine Partnerschaft mehr ist als nur sexuelle Anziehung, obwohl die ja offensichtlich noch haben, hat sie ja gesagt. Aber dass es noch so viel, vielschichtiger ist als, ich bin eine Frau, ich stehe eigentlich auf Frauen, also kann ich nur noch eine Frau daten, sondern ich liebe einen Menschen schon so lange und alle anderen Männer finde ich eigentlich uninteressant, aber in diesen Menschen liebe ich einfach. Und was ich alles andere sonst noch sexy finde, das sind halt vielleicht Frauen, aber die kann man sich ja auch vorstellen. Das sind dann wahrscheinlich die Fantasien, von denen du sprichst. In der Fantasie ist ja alles erlaubt.
Genau, oder etwas, was man auch mit seinem Partner vielleicht ausleben kann. Who knows?
Stimmt,
ne?
Stimmt. Das würde ich ja gerne mal wissen. Habt ihr schon mal noch eine dritte Person mit reingeholt?
Und dann eine andere Frau? Könntest du ja nochmal schreiben, wenn du magst.
Wenn du magst.
Ich finde das so spannend, weil ich finde, an solchen Geschichten sieht man, also dieses Thema Sexualität, da kann man so reingehen, weil es ist so, wird so viel Wert darauf gelegt, was für ein Label man hat für sich selber.
Mhm.
Und das ist so ein großer Teil, Sexualität von, also zwischen, also für einen selber, aber auch gesellschaftlich. Aber wenn man das so mal hinterfragt, also so, Sexualität ist eigentlich so ein Flawed-Konzept. Also es gibt so viele so Loopholes, die dann irgendwie so, wie als gäbe es so eine Gleichung, dann irgendwann keinen Sinn mehr machen, weil man ist doch, liebe doch meinen Freund und bin hetero, aber warum, wieso mache ich jetzt nicht mit dem Schluss, wenn ich doch lesbisch bin, aber bin ich überhaupt lesbisch, wenn ich auf meinen Freund stehe? Also keine Ahnung.
Weil man in keinen Schuhkarton mehr passt.
Genau, du passt in keinen Schuhkarton und vielleicht passen manche Leute in Schuhkartons, das ist auch okay, aber ich glaube, ganz viele Leute passen gar nicht in so ganz feste Schuhkartons. Ich denke auch voll oft an so Situationen wie sowas wie, keine Ahnung, du hast eine langjährige Beziehung, du liebst deinen Partner und dann dein Partner ist trans und möchte transition und dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, okay, aber was bedeutet das jetzt für meine Sexualität? Und aber eigentlich bedeutet es gar nicht so viel für deine Sexualität, weil du, also, oder vielleicht doch, aber eigentlich auch nicht. Also es ist so,
sehr
es
komplex.
Ich lese da gerade ich habe gerade angefangen, ich bin auch seit 5.
Es ist wirklich gerade angefangen bei einem Buch.
Nein, ein Buch zu lesen von meiner Lieblingsautorin Ursula Le Guin. Das ist eine leider verstorbene Fantasy-Autorin, aber die hat auch Gedichtbänder und ganz viele Novels geschrieben. Und eins ihrer bekanntesten Fantasy-Bücher heißt The Left Hand of Darkness. Und in der beschreibt sie eine Welt, in der es kein Gender gibt.
Hm. Oh.
Und ich bin ganz gespannt, was mich da erwartet.
Das
kann ich vielleicht
in der
nächsten Folge mal berichten.
Total gerne. Ich finde das voll interessant, weil ja auch sowas wie Thema so
was, auf was stehe ich und so. Mhm. Und das ist natürlich so eine Journey, die dann irgendwann vielleicht dann später nochmal irgendwie startet. Aber dass ja Sexualität ja auch total durch gesellschaftliche Einwirkungen beeinflusst ist. Also so, du kannst, kann ich wirklich 100% authentisch rausfinden, was, auf was ich stehe, vor allem als Frau.
Und ja,
schwierig.
Sorry, und und gleichzeitig finde ich auch, ist es auch okay, dass man auf Dinge steht, weil man so geformt wurde.
100%, weißt du,
ich meine,
ja,
zum Beispiel dieses ganze Konzept von in vielen Fantasies oder vor allem Pornos ist es viel eher so, dass der Mann als dominant dargestellt wird und die Frau als sub. Wie sagt man nochmal?
Submissive.
Submissive. Ich war subversiv. Submissive. So. Und ich kann damit total relaten, dass ich das auch manchmal gut finde und mich manchmal dann aber auch frage, what the fuck? Liegt das am Patriarchat? Mhm. Liegt das daran, dass ich früher Pornos geguckt habe? Aber also heißt es das, wenn ich jetzt so die Art von Sex habe, dass ich es eigentlich nur wegen des Patriarchats genieße, genieße ich es gar nicht echt, sondern ich schauspiele das nur? Und so solche Fragen tun sich dann auf und die sind so krass und kompliziert und gleichzeitig so, wenn ich dabei Fun habe, dann habe ich dabei Fun.
Ja.
Wenn es dadurch entstanden ist, weil wir halt in einem Patriarchat leben, dann ist das halt jetzt
darf
so.
Darf man das mal hinterfragen?
Darf man das hinterfragen? Genau richtig, darf man hinterfragen. Ich darf es trotzdem genießen.
Ja, voll.
So, ja.
Aber wie viele Freundinnen oder wie viele Frauen habt ihr schon mal gehört, die so sagen, nee, ich fühle mich nicht wohl mit, wenn ich dominant bin, irgendwie so beim Sex.
Ja.
Und es ist so, girl, wake up. Wake up.
Probier es mal aus.
Just try it.
Just try.
Also es kann nicht sein, dass alle Frauen es toll finden, einfach nur submissive zu sein und das keinen Grund gibt. Es gibt einen Grund. Anyways.
Ja, und sonst ist es immer, es gibt schon diese anderen Fälle, aber dann ist es ganz häufig Roleplay.
Mhm.
Dann ist es so, ich denke mich jetzt in die Lehrerin rein. So, ich spiele jetzt.
Sorry, aber schreibt mal in die Kommentare, ob das wirklich jemand macht. Dieses Lehrerin-Schüler-Ding. Das ist so ein Klischee irgendwie.
Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich schon mal Roleplay gemacht habe, aber ich war die Praktikantin. Mhm. Also die Unterbefehlige.
Boah, das ist irgendwie auch so.
Ja, naja.
To be honest, mein Gedanke bei sowas, vor allem dieses Submissive und Dominante ist, in meinem Gefühl waren früher alle Girls submissive.
Mhm.
Und dass ich jetzt, wenn ich mit Freundinnen, die halt auch irgendwie älter geworden sind, über Sex spreche, dann ist es viel häufiger jetzt mittlerweile, dass sich auch Rollen tauschen. Weil ich glaube, Frauen sich in dem Alter eher eingestehen von, da haben sie einfach sexueller schon ausgelebt, probieren das aus, haben sich politisiert, etc. Und auch viele Männer, auch aus unseren Kreisen, total offen dafür sind, das zu tauschen und das dann auch genießen. Also ich habe das Gefühl, dass es mit dem Alter.
Ich glaube, es gibt ganz viele Männer, die das auch gut finden.
Ja, aber klar. Zu einer Frau, die sich trauen muss, die dominante Rolle einzunehmen, gehört auch ein Mann, der sich trauen muss, die Submissive-Rolle einzunehmen.
Good point. Und ich glaube aber, das ist so mein Gefühl, dass es oder so erlebe ich das mit dem Älterwerden quasi, dass es irgendwie zugänglicher wird mit dem Älterwerden, weil so sexuelle Konstrukte eher aufgebrochen werden. Und das finde ich schön. Und gleichzeitig, ich finde zum Beispiel beides gut. Ich kann das eine gut finden und ausleben und ich kann manchmal das andere gut finden.
Es wäre auch okay, wenn du nur das eine gut finden würdest.
Genau, richtig. Also okay. das ist auch wieder, man ist nicht nur in einer Box und dann kommt man da nämlich nicht raus. Du kannst in mehreren Boxen hausen, Schatz.
Eine Frau kann auch mehrdimensional sein.
Oh mein Gott.
Mein Gott.
Wir haben mehrere Layers.
Das kann gar nicht sein. Noch eine Nachricht, die uns erreicht hat, geht in eine ähnliche Richtung. Meine offene Bezi hat mir geholfen, einfach freier durch die Welt zu gehen und darüber nachzudenken, was auf was ich stehe. Das nehme ich dann mit in meine Bezi, ganz ohne Fremdsex.
Also verstehe ich das richtig? Beziehung geöffnet, bisschen ausgetestet, Beziehung wieder geschlossen, um das Gelernte in die Bezi mit reinzunehmen?
Ja, vielleicht gar nicht unbedingt geschlossen, vielleicht ist sie auch immer noch auf. Das ganz kann man der Nachricht jetzt nicht ganz entnehmen.
So ein bisschen mal sowas wie so eine, ich mach mal eine Exkursion, mal wieder.
Wir machen mal wieder eine Exkursion in eine andere Konstellation.
Ja, ich mach ein Auslandssemester.
Ja.
Und dann nehme ich das Gelernte.
Ich dachte, du sagst jetzt irgendwas so wie Schwanzhausen oder so, das würde zu dir passen.
Ich mache ein Auslandssemester in Aschaffenburg. natürlich, ist
Arsch,
ein Mega-Gag.
Aschaffenburg.
Das,
War das der Gag?
Das war der Gag.
Ach, okay. Ja. Perfekt. Ich bin dann auch jetzt wieder auf Sendung, Leute. Nee, ich bin auch da.
Du warst kurz auf Reels, ne? Mal wieder am Scrollen.
Ja. Du am Daddeln.
Das finde ich sehr interessant, überhaupt das Konzept offene Beziehung.
Das ist nochmal eine ganz andere Folge so für sich, ne? Aber ich kann das auch nachvollziehen, dass es so alleine sich das trauen, sich vorzustellen.
Ja.
Gar nicht mal das zu machen, aber sich vorzustellen. Wie wäre das denn?
Ja. Aber ich glaube, dass, das kann schon, so wie sich das anhört, kann das schon vieles lösen, ne? Weil man hat, je nachdem, wie lange man mit einem Partner zusammen ist, wahrscheinlich auch einfach schon eine Routine. Und man denkt, man kennt sich so gut und dann hat man vielleicht manchmal das Gefühl so, ah, ich kann doch nicht jetzt nach 6 Jahren zum ersten Mal auf einmal diese Routine aufbrechen und auf einmal diese Seite von mir zeigen. Vielleicht denkt er dann, der kennt mich nicht oder so. Und sich das dann im Außen zu holen und zu merken so, ah, mal eben auszutesten, auch finde ich das vielleicht gut. Nee, aber das sollte man ja eigentlich auch mit seinem Partner machen können. Also eigentlich sollte es diesen Raum da geben. Aber ich verstehe schon den Reiz dahinter, das sich auszuprobieren mit anderen, um dann zu checken so, ah, das gefällt mir irgendwie gut, das möchte ich unbedingt auch meinem jetzigen Partner zeigen, weil vielleicht gefällt ihm das auch gut.
Das muss vielleicht gar nicht nur durch andere Menschen gehen, sondern vielleicht auch durch, keine Ahnung, man guckt sich vielleicht Dinge an oder man setzt sich mit Sachen auseinander, I guess. Also man muss jetzt nicht in Porno gucken, aber es gibt ja ganz viele Sachen, die einen irgendwie auf Ideen bringen können.
Was mich auch auf Ideen bringt, ist, mit Freunden drüber zu sprechen.
Oder so, ja.
Zum Beispiel haben wir doch letzte Woche irgendwie über Sexting gesprochen.
Mhm.
Und da war ich wieder.
War ich ja dabei?
Ich war auch nicht dabei, aber ich sag jetzt einfach mal.
Wir haben auch letztens über Sexting gesprochen.
Stimmt, haben wir, ja.
Und da habe ich zum Beispiel, da habe ich so gemerkt.
Und persönliche Frage an Haki.
Was ist die Frage?
Naja. Sextest du? Nein, musst du nicht sagen. Okay, weiter geht's.
Das ist extrem unpersönlich. Das, also, ist doch klar. Ich habe in meinem Leben schon mal gesextet, kann ich ja jetzt an dieser Stelle mal sagen. Mhm. Und ich finde das zum Beispiel so, es kann so fun sein. Ich muss auch, brauche auch die gute Laune. Also ich
brauche die gute Laune dafür.
Nee, ich muss auch in Stimmung dafür sein.
Hey Leute, habt ihr gute Laune?
Habt ihr gute Laune?
Annika sextet wieder.
Hey. Aber ich finde, das sind so, ich habe irgendwie mit einer Freundin drüber gesprochen, ich war so, das muss man wieder machen. Das ist irgendwie bei mir eingeschlafen. Weil das so ein kleiner, einfach mal wieder eine Routine aufbrechen oder sich auf etwas Neues einlassen. Und das finde ich schon spannend. Und da gibt es halt noch tausend viele Sachen mehr, die man halt machen kann. Warte, was hatte ich denn da letztens nochmal mit? Da haben wir drüber gesprochen. Weil ich muss mir nochmal überlegen, ob ich möchte, dass es in der Folge bleibt. Muss ich auch nochmal absprechen.
Okay.
Aber wir hatten die Tage darüber gesprochen, ob wir schon mal bei einem Videocall Sex hatten.
Ah, oh. Willst du wirklich, dass das in dieser Folge bleibt? Kannst du? Ich find's geil.
Haki, was denkst du?
Ja, sonst schmeißen wir es raus halt.
Ja. Okay, also genau, also wir hatten darüber gesprochen.
Gehabt.
Muss ich sagen, das ist von mir, das kann ich ja sagen, eine Freundin.
Die Freundin in question sitzt ja auf dem Sofa, komm jetzt erzählen.
Naja, auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen, dass ich schon mal Sex hatte, Oralverkehr, während ich in einem Call saß.
Ja. Ich habe dann auch mich gefragt, war ich auch in dem Call mit drin? Hast du aber verneint.
Nein, warst du wirklich nicht drin. Das war irgendwie so ein Riesencall, wo ich nichts sagen musste.
Aber hat man dein Orgasmusgesicht gesehen?
Nee, ich bin auch nicht gekommen, weil ich so gestresst war. Das ist auch Teil der Wahrheit. Also nicht jede Fantasy ist dann so geil, wie man sich es vorstellt.
War auch aber ein Community-Take. Fantasien haben, aber muss man nicht ausleben.
Exakt. Ich wäre zum Beispiel jetzt an dem Punkt, dass ich denke, das war auch vorher nicht eine Fantasie, das war einfach, das ist einfach so passiert. Dass ich,
ja, manchmal passiert es halt einfach.
Genau,
ne?
Dass ich jetzt nicht so denke, oh, das muss ich unbedingt wieder ausprobieren. Aber ja, das ist irgendwie, das war fun zu exploren. Das war aber auch einfach fun, weil das gemeinschaftlich passiert. Also ich war ja nicht alleine.
Ist was meinst du damit mit deinen Teammates? Als Gemeinschaft oder den Leuten im Call?
Nein,
als
übrigens,
Gemeinschaft?
Der Zoom-Call, mein Gesicht, man hat mich nicht gesehen. Ja, ich war ausgestellt. Ach,
ja, okay, das ist eine ziemlich wichtige Information.
Ah, okay. Gut, dass ich das nochmal reinhole.
Und der Ton, war der an?
Nein.
Ja, okay. Ja, aber gute Geschichte.
Danke. Es ist irgendwie peinlich, das muss ich mir mal überlegen, ob ich das schon mache.
Ich finde es mega geil. Ich finde es extrem gut.
Ja. Naja, aber auf jeden Fall habe ich das halt zusammen mit einer Person ausgelebt. Und das, finde ich, ist auch das Ding an Fantasies oder an was mag ich, worauf habe ich Bock, dass das so verbindend sein kann. Und auch so, ich finde es auch schön, etwas mit einer Person, mit der man intim ist, zusammen auszuprobieren, von der man weiß, die Person steht da drauf. Das ist vielleicht gar nicht mein Kink, aber wenn ich mich sicher genug dafür fühle, dann kann ich es ja mal ausprobieren. Vielleicht mag ich es auch nicht so gerne. Ich habe auch schon erlebt, dass ich Dinge mag, weil mein Gegenüber das mag. Ja, das ist eigentlich gar nicht mein Kink oder meine Fantasy and that's fine.
Ja.
Und ja, ich glaube, das Coolste an Fantasies ist einfach erstmal darüber quatschen. Gar nicht die unbedingt machen. Ja. Sondern erstmal sich zusammen da reinträumen.
Leute, das können wir trauen, ja. Dass es keine Grenzen gibt und dass es keine Scham gibt. Ja. Und aber das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, so eine Atmosphäre. Und man muss so ein tiefes Vertrauen in die Liebe des Gegenübers haben, dass man nichts persönlich nimmt. Weißt du? Habe ich schon mal über andere Menschen nachgedacht als Fantasy, während ich masturbiert habe? Ja.
Ja.
Würde mich das verletzen, wenn ich das von Epi hören würde? Kurz wahrscheinlich schon. Müsste ich das wissen unbedingt?
Ich müsste das nicht wissen.
Nee, ich glaube, ich müsste das nicht wissen. Und ich glaube, ich finde das auch okay, aber darüber zu sprechen, ich weiß nicht. Ich bin dafür wahrscheinlich immer mit mir selbst noch zu unsicher, weißt du? Ich bin in dieser Beziehung gar nicht unsicher, aber ich habe ja ganz häufig so ein bisschen diese Angst, nicht genug oder eklig oder so zu sein. Ne? Und deswegen ist das bei mir manchmal schon ein sensibles Thema. Ich möchte über alles mit dem sprechen können und ich möchte, dass alles möglich ist, aber ganz vieles löst auch ganz viel in mir aus.
Vielleicht musst du manchmal halt erstmal die Dinge mit dir selber besprechen, weißt du?
Ja. Okay. Ich muss mal wieder. Haki, hast du noch ein paar Text? Vielleicht kannst du ja ein paar so zack, zack, zack.
Wir sind bei einer Stunde jetzt.
Genau, ich hätte jetzt nämlich, hätte es jetzt mal abgerappt mit noch einer Frage.
Okay.
Also von mir einfach.
Rap mal ab.
Okay, vielleicht jetzt zum Ende dieser Folge als Frage, weil wir jetzt sehr viel aus der Perspektive gesprochen haben. Ich habe einen Partner, mit dem ich irgendwie Dinge ausprobieren kann, der mir dabei hilft, Dinge irgendwie zu exploren. Und Annika, du als Langzeit-Single, vielleicht hast du da ja auch Erfahrung, weil das hören bestimmt auch Leute, die vielleicht gerade keinen Partner haben und eine Person mit, oder zumindest eine Person, die sie nicht komplett vertrauen, wo man, oder die sie, mit der sie eine liebende Beziehung führen, was glaube ich auch gar nicht der Fall sein muss. Ich glaube, man kann auch Dinge ausprobieren mit Leuten, mit denen man einfach nur auf einer Vertrauensbasis irgendwie so gut intim ist. Aber hättet ihr vielleicht so Tipps für, vielleicht so, um sich selber auch besser kennenzulernen? Irgendwie 100. So Dinge, die man
Keine.
Vielleicht machen kann?
Ja, ich glaube,
ich bin echt nicht die richtige Ansprechpartnerin dafür.
Okay,
okay, let Annika talk.
Ja, komm, Annika,
leg
let's go.
Leg das Mikro weg, Schatz.
Okay.
Hol schon mal was zu essen.
Ja, Feierabend.
Nee, aber ich glaube, da haben wir ja auch vor 3 Jahren so viel drüber gesprochen, dass erstmal, um festzustellen, worauf stehe ich, dass wirklich auch bei mir mit einer Reise begonnen hat, mein Körper anzuschauen, zu akzeptieren. Pornos, ich hatte ein feministisches Porno-Abo, ich habe mir ganz unterschiedliche Rubriken angeschaut, habe so immer wieder eingecheckt, so angeschaut, als würde ich da irgendwie so eine evidenzbasierte Studie machen. Aber
du hast ja aber auch die Zeit für dich genommen, ne?
Ich habe mir ich habe die Zeit für mich genommen. Ich habe mir auch Zeit zum, es klingt irgendwie weird, das in einem Podcast zu sagen, aber es ist, nee Leute, es ist, wie es ist, ich habe mir auch Zeit für Masturbation genommen. Nicht nur mal eben kurz schnell vorm Einschlafen, damit man besser einschläft. Nee. Sondern ich habe mir ein Kerzchen angemacht.
Ich
habe es mir nett gemacht. Ich habe mir eine Badewanne. Ich habe mir hier vielleicht eine Playlist angemacht. Ich habe mir vielleicht einen Film angemacht, einen feministischen Porno, auf den ich Lust hatte. Oder vielleicht war auch nicht feministisch. Ich habe mir Zeit genommen, mir Dinge vorzustellen. Ich habe dieses Buch gelesen.
Du hattest auch einen Sex-Podcast gehört.
Ganz genau, ich habe ein Buch gelesen, das hieß Kommt gut, das ist von einer Französin, ist aber ins Deutsch übersetzt, Arten und Weisen, wie man halt tollen Sex haben kann, sei es Solo-Sex, sei es mit einer anderen Person, auf was für Arten und Weisen könnte man Handjob geben, auf was für Arten und Weisen kann man sich selbst befriedigen, etc. Es kommt jetzt auch an Kiwi Space, dem Verlag, in dem wir auch unser Buch schreiben, ein Buch raus, das heißt Pillow Talk, wo es auch, glaube ich, um auf was für Arten und Weisen kann man Sex haben, wie divers ist das eigentlich und auch mit sich selber, ja. Ich finde, ein Teil von, wie kann ich eigentlich Fantasies ausleben, ist erstmal festzustellen, was mag ich eigentlich an mir? Was möchte ich noch exploren? Wie sieht eigentlich meine Vulva aus vorm Spiegel? Keine Angst davor haben, sich anzufassen, sich zu riechen.
Die Freundin mal zu fragen,
die
wie
Freundin
sie riechen.
Die Freundin mal, entweder das, oder auch die Freundin zu fragen, sag mal, was genau magst du eigentlich richtig gerne an Sex? Oder wo kommst du am besten? Oder whatever. Und ehrliche Gespräche darüber führen. Und ich glaube, mein größter Tipp ist, sich zu trauen, alles zu denken.
Mhm. Und die Scham ablegen.
Die Scham ablegen. Und ich meine, man
kann, glaube ich, das alleine kann man Dinge exploren, aber natürlich gibt es in Gemeinschaften, sei es mit einer anderen Person oder mit mehreren Personen, kann man natürlich nochmal das Feld breiter aufstellen, erweitern. Ja, ja. Ja?
Und sich von Menschen trennen, die einem nicht das Gefühl geben, dass man gerade an einem sicheren Ort ist, ja, und an einem schamfreien Ort ist.
Sehr guter Punkt. Aber ich glaube, Fantasies ist vor allem sich einfach trauen, Dinge zu denken und dann vielleicht das mal schrittweise umzusetzen. Man muss ja zum Beispiel, wenn deine Fantasy ist, ich hätte gerne mal Sex vor anderen Menschen, dann ist vielleicht nicht der erste Schritt, sich mit einem fremden Menschen zu treffen und zu sagen, lass mal hier am Maybachufer rumbumsen, so, sondern dann ist erstmal, vielleicht schaue ich mir ein Porno über das Thema an und schaue, finde ich das wirklich auch da gut oder whatever, sich erstmal eine Fantasy im Kopf zu spinnen.
Vielleicht eine Serie zu gucken, wo es darum geht, oder einen Film?
Ja. Also ich glaube, es gibt so schrittweise, wie man sich an Dinge herannähern kann. Und mir hat es auf jeden Fall geholfen, mir zu erlauben, alles zu träumen. Und dass es okay ist, dass mich das nicht eklig macht oder schlecht macht
oder komisch oder so.
Ich würde gerne wissen, ob zu dieser Folge jetzt jemand masturbiert hat.
Ich hoffe irgendwie nicht.
Die Frage finde ich irgendwie so, die finde ich gar nicht gut.
Rausschneiden?
Mal schauen.
Mal schauen,
Ja, ich möchte jetzt auch, sorry Leute, ich habe da irgendwie was aufgemacht.
Du machst manchmal so, du willst manchmal so ein richtig unangenehme
Frage, Schocker.
Einen Schocker reinsetzen. Ja, und man ist so,
bin hier für
einen
Schocker.
Wo kommt der Schocker?
Naja, der Schocker kommt daher, habe ich doch schon mal erzählt. Ich mag diesen Cringe-Humor. Ich mag es zu cringen.
Ja,
ich liebe es selbst zu cringen.
Ja. Aber das ist so witzig, weil wenn du so eine Frage stellst, dann würde ich zum Beispiel, von außen könnte man vermuten, die ist ja frei weg von der Liebe, was Sex angeht.
Ach so,
aber
ich bin komplett verklemmt.
Du bist ein Klemmi, weißt du? Du bist ein Klemmi und bist so, und wer hat hier masturbiert?
Also, ich bin die Coole, kein Problem. Und dann selbst zu Hause so.
Ambiguitätstheorie, da beides existiert gleichzeitig. Naja, Leute, da haben wir doch, also das war jetzt mal eine spannende Folge. Wir haben wirklich
eine Sexfolge hingewuppt.
Es war gar nicht so geplant als die mega krasse Sexfolge, aber irgendwie ist es dann doch die Sexfolge geworden.
Ja, ist doch gut.
Ne?
Ja, ist mal wieder die große Sexfolge geworden.
Gesi.
Ja. Nee, wir sprechen jetzt nicht über meinen Darm.
Nein.
Das passt nicht in diese Folge.
Ich will jetzt gar nicht
reden. Leute, ich hatte eine Darmspiegelung. Es ist alles in Ordnung. Da wurden ein paar Polypen rausgeholt. Vielleicht gehe ich bald immer noch mal irgendwie in die Tiefe rein.
Wo keine Polypen rausgeholt werden,
ja.
Aber ein paar Lines vorgelesen werden, ist bei unserer Lesung, bei unserer Buchpremiere in Berlin am 27.12. Wir werden euch
nicht im Dezember.
27.03.
Ja, genau, im März.
Wir werden euch das jetzt noch ein paar Mal erzählen. Wir haben ein Buch geschrieben. Es kommt am 12. März im
Kiwi Space. Ich halte das hier schon in den Händen.
Ah, ich bin so
hast du gesagt,
aufgeregt.
Im Kino? Im Kiwi Space Verlag kommt das raus. Und mein Gott, wir sind irgendwie so todesaufgeregt. Also ich bin es auf jeden Fall. Und es kommen jetzt so die ersten Veranstaltungen. Und damit ihr das nicht verpasst, wir sind in Berlin, wir sind in Leipzig, wir sind auf jeden Fall in Köln bei der Lit Cologne, wir sind irgendwann auch in Hamburg.
In Braunschweig?
In Braunschweig, im Sisulu, da werden wir auch noch sein. Wir schreiben jetzt mal die Sachen, die wir schon wissen. Einfach in die Shownotes. Ihr könnt euch das Buch schon vorbestellen. Das wäre toll. Aber ihr könnt euch auch Tickets teilweise schon vorbestellen,
ja,
um uns live zu sehen. Und das wollte ich doch mal sagen.
Und es wird auch ein Hörbuch geben.
Oh, vielleicht können wir am Ende noch mal einen kleinen Schmankerl einspielen?
Wollen wir?
Haki, was sagst du?
Ja, finde ich gut.
Ah, schicken wir dir mal ein paar Dateien rüber.
Ja, schick rüber.
Okay. Aber wir werden wahrscheinlich auch noch mal eine Folge zum Buch machen. Oder?
Wir werden auch noch eine Folge zum. Oh, wir können schon ein bisschen
anteasern. Können wir schon mal ein bisschen anteasern. Okay, wie schön, dass ihr wieder da seid.
Das war
wart und immer noch sein werdet.
War ganz fein mit euch.
5 Sterne bitte.
Bis zum nächsten Mal.
Leute, wir haben die 5000. Habt ihr schon gesehen? Wir haben 5000 Bewertungen.
Oh mein Gott.
Ja, dann könnt ihr noch mal einmal bewerten, damit wir auch bald die 6000 haben.
Ihr habt so fleißig bewertet. Dankeschön. Und weiterempfehlen und so weiter, wenn euch das gefällt. Ne?
Leute, ganz kurz. Stimmt doch mal unten ab, während ihr hier uns lauscht. Wisst ihr schon, worauf ihr steht? Oder seid ihr noch auf eurer, ich nenne es mal, sexuellen Reise?
Stimmt doch mal ab.
Sind wir nicht alle immer auf unserer sexuellen Reise?
Oh, ja.
Und jetzt der Trainer, Haki.
Okay, ich hatte damit recht. Bis zum nächsten Mal.
N20.
Tschüss.
N20. Und immer ein bisschen weniger Lust.
Annika mit 27. In der Shisha-Bar. Es ist Hochsommer. Ich sitze in meinem WG-Zimmer mit gespreizten Beinen auf dem Boden vor meinem Ganzkörperspiegel. Ich trage Socken und ein Top, ansonsten bin ich nackt. Skeptisch schaue ich mir zwischen die weit geöffneten Beine. Machen Sie sich mit Ihrem Körper vertraut, hat mir meine Sexualtherapeutin geraten. Der erste Schritt, sexuelle Hemmung zu überwinden, beginnt damit, den eigenen Körper anzuerkennen und zu erkunden. Erkunden. Als wäre es 1492, ich Christoph Kolumbus und mein Körper Amerika. Wobei Kolumbus kein Entdecker, sondern ein Unterdrücker war. Aber unterdrückt habe ich mein ganzes Leben auch. Bedürfnisse und Gefühle, Lust und Scham. Jetzt ist genug damit, denke ich mir und schaue mir meinen Körper an. Ein Körper, in dem ich schon fast 30 Jahre wohne, aber manche Orte trotzdem noch absolutes Neuland für mich sind. Obwohl ich mich zwar regelmäßig selbst befriedige, ist meine Vulva eine Tabuzone. Und so genau angeschaut wie jetzt, habe ich sie mir ehrlich gesagt noch nie. Eigentlich krass. Stell dir mal vor, du bist 27 und hast noch nie deine Achselhülle gesehen oder noch nie einen Blick in den eigenen Mund geworfen. Aber das sind auch keine Intimzonen, die gesellschaftlich tabuisiert werden. Ich persönlich habe das Wort Intimzone auf jeden Fall zu lange zu ernst genommen. Als wäre meine eigene Zone auch zu intim für mich. Als hätte mein Intimbereich ein Recht auf Privatsphäre von mir, der Eigentümerin. Aber nein, damit ist jetzt Schluss, denke ich wieder. Ich habe schon weitaus mutigere Sachen gemacht, als mir meine Muschi anzuschauen. Oh Gott, jetzt habe ich es ausgesprochen. Meine Muschi. Ich habe in meinem Kopf nicht mein richtiges Wort für mein Geschlechtsteil, also eines, mit dem ich mich wohlfühle. Als Kind habe ich sie Mumu oder Scheide genannt. Irgendwann, als ich älter wurde, dann Muschi. Ab der Mittelstufe haben alle nur noch von Fotze gesprochen, aber weniger um den eigenen Körper zu beschreiben, sondern eher um andere Frauen abzuwerten. Das habe ich mich nie so richtig getraut. Nicht, weil ich nie fies war, sondern weil meine Mutter mal zu mir meinte, eine Frau mit ihrem eigenen Geschlechtsteil zu beleidigen, ist das Hinterletzte. Sie sollte Recht behalten.